Herzfrequenzvariabilität? Ist das überhaupt wichtig für den Schlaf?
Messwerte sind in der Früherkennung absolut notwendig.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht es dir?
Hallo Andreas, mir geht's ganz gut. Trotz dieser aufregenden gestrigen Nacht, das war ja furchtbar. Ich habe einen Herzinfarkt nach dem anderen erlitten bei dem Spiel Paris Saint-Germain gegen BVB. Wie geht's dir denn erst?
Also ein Herzinfarkt nach dem anderen passt natürlich super ins Thema, aber du würdest dann jetzt hier nicht sitzen.
Nee. Ich weiß nicht, wie Bundesliga-Fans das jedes Wochenende aushalten. Das hat mir gestern echt gereicht, du. Ich bin 1000 Tote gestorben.
Ja, es kommt immer darauf an, wo die Mannschaft gerade gut ist. Also aktuell haben wir ja weniger Emotionen in der Bundesliga, also als Dortmund-Fan, sondern eher dann in der Champions League. Und da hängt jetzt das ganze Herz, schon wieder ein Spoiler in das Thema. Ja, das war natürlich absolut. Aber für mich war das so, man kann jetzt sagen über Gott, ne? Aber für mich war das jetzt der Fußballgott, der hier eingegriffen hat. Soll ich dir sagen, warum?
Ja, erzähl. Wie?
Für Insider, die wissen das jetzt vielleicht nicht, oder jetzt dürfen wir nicht übertreiben, aber es war so, dass ja Dortmund im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain spielt.
Ja.
Und dann ist das so, dass da auch wenn Paris nach Dortmund kommt, bekommen die prozentual ihre Karten, damit sie auch Gäste hin.
Ja, genau. Können. Hatte BVB nicht zu wenig Karten geordert?
Ja, und die haben denen einfach zu wenig Karten geschickt. Und das ist eigentlich verboten. Boah. Und dann kostet das Geld eine Geldstrafe. Aber das ist denen ja geldtechnisch total egal. Ja. Die haben das für sich als Vorteil gebucht. Nicht so viele BVB-Fans, weil die so laut sind.
Boah.
So, und das Zweite war, dann hat man ja auch noch dazwischen ein Ligaspiel.
Ja.
Dortmund musste in ein Ligaspiel und die nein. Und die haben sich befreien lassen von ihrem Ligaspiel, um sich besser auf das Spiel vorzubereiten.
Nein.
Ja, und das ist ja auch nicht fair. Und wenn man so zwei unfaire Dinge tut, da wusste ich schon vorher.
Ja, kleine als, Dinge bestraft der liebe Gott sofort.
Genau, hat er gedacht, ja, na dann, wenn ihr das so macht, dann geht das nicht. Und deswegen fühlte ich mich diesmal relativ relaxed, da ich mir ziemlich sicher war, aufgrund der Straftaten. Aber das hatte trotzdem, wie immer es dann, wenn ich dann Fußball geschaut habe, dauert es dann schon länger, bis ich in den Schlaf komme. Also vor 12 Uhr brauchte ich mich auch gar nicht richtig hinlegen. Nee. Und dann sieht man das. Normalerweise lege ich mich hin und habe eine sehr lineare Pulsschlafkurve. Haben wir also heute Puls. Ne? Also ich lege mich hin und zack, linear bleibt das die ganze Nacht unten.
Das ist auch seltsam. Bei mir sinkt der.
Genau, bei manchen fällt das ja langsam ab, aber bei mir bleibt die Rate. Also ich lege mich hin, bomb und gerade. Aber nicht nach solchen Spielen.
Wie war die dann heute? So richtig ja, Sinuskurve?
Ganz klassisch. Es dauerte halt eine sehr lange Zeit, bis die dann unten war. Aber gut, ab und zu darf sowas ja natürlich sein.
Ich bin auch erst um 1 Uhr eingeschlafen. Na gut, komme ich mal zu den Fragen. Ach so, was ich aber vorher noch sagen wollte. Manchmal brauchen wir ein bisschen länger, um eure Fragen zu beantworten. Wir versprechen euch aber, wir beantworten alle eure Fragen. Als Dank würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet und auch anderen empfehlt.
Ja, das wäre super. Vielen Dank dafür.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Hallo, ihr Schlafversteher. Der Zuhörer möchte gern anonym bleiben. Dank eurer vielen Folgen habe ich es von 5,5 auf 6,5 Stunden Schlaf im Schnitt pro Nacht geschafft. Aber darüber hinaus komme ich leider nicht weiter. Ich bin 34 Jahre alt, ernähre mich gesund, treibe viel Sport und achte auch sonst auf ein gesundes Leben. Was kann ich denn noch tun?
Ja, vielen Dank für diese Anfrage und auch für den Glückwunsch für diese 5,5 auf 6,5 Stunden. Das ist ja schon mal aller Ehren wert, dass man das dann rein mit dem Podcast geschafft hat und dass wir da unseren Teil dazu beitragen durften. Aber trotz dieser schon einigen mitgeteilten Angaben sind solche Fälle für mich immer noch nicht detailliert genug geschildert. Ja? Mhm. In einer ausführlichen Schlafanalyse geht man durch einen sehr langen Fragebogen und dieser Fragebogen zweigt dann immer individuell ab, je nachdem, wie der Lebensstil ist und was für Besonderheiten noch dann einhergeben. Und daraufhin kann man dann schauen, was passt denn da? Und in der Regel gehe ich dann auch häufig noch hin und bemühe dann noch das Schlaflabor. Also jetzt nicht das Schlaflabor, wo man irgendwo hin muss, sondern ich verschicke dann immer ein mobiles Schlaflabor, um dann zu Hause etwas detaillierter nachzumessen. Und dann kann es auch sein, dass man noch ein paar klassische Werte abnimmt. ja, also Blutwerte abnimmt, um dort auch nochmal hineinzuschauen. Und alles das kann dann dazu beitragen, dass dann insgesamt daraus der richtige Ratschlag erwächst, wie man sich dann beim Schlafen noch weiterhin optimieren kann. Aber irgendwann kommt man immer an so eine Stelle, wo dann Feintuning notwendig ist, was man meistens dann oft nicht mehr ganz alleine kann. Aber trotzdem würde ich sagen, dranbleiben, the trend is your friend. Ja? Das heißt also, es geht ja ganz schnell auch wieder in eine andere Richtung und vielleicht kann ja in einer der zukünftigen Folgen noch der Tipp dabei sein, sogar zufällig.
Aber dass du ein mobiles Schlaflabor hast, eigentlich hätte mir das klar sein müssen. Der feine Herr Lange. Na gut, Susanne schreibt uns, sehr interessant, dass ihr das Thema Einsamkeit angesprochen habt. Was ist denn hier ganz genau die Ursache für den schlechter stattfindenden Schlaf?
Also Einsamkeit und das Gefühl, das ist ja das Gefühl der sozialen Isolation, führt zu Stress oder Angst, je nachdem, wie man das bezeichnet. Und das beeinträchtigt natürlich den Schlaf. Denn wenn ich mich dann einsam fühle und dadurch Stresssymptome hochfahren, fährt halt Cortisol hoch. Und auch eben abends. Und abends fühlen wir uns häufig dann noch einsamer. Und das ist natürlich ganz kontraproduktiv, wenn wir uns abends zu später Stunde einsam fühlen und Cortisol hochfährt. Weil noch ein zweites Problem hinzukommt, während des Tages sammeln wir ja Serotonin ein. Und abends wird daraus ja Melatonin. Und dann wird auch dieses Freudenhormon, also dass es uns gut geht, auch reduziert. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das ganz normal ist, das soll einem nichts ausmachen. Aber wenn jemand einsam ist oder unter diesem Gefühl leidet, dann ist es dann vielleicht zu viel. Serotonin fährt runter und gleichzeitig fährt Cortisol hoch. Und dann fängt man sich häufig auch an, abzulenken. Und wenn man sich dann wiederum ablenkt, ist meistens dann irgendwas Digitales, dann ist das auch wieder nicht schlafproduktiv.
Ach, verstehe. Ach, ja. Gruselig, ja.
So, das ist dann so eine kleine Kaskade in sich. Und deswegen hat man eben auch das Thema Einsamkeit mit aufgenommen in die großen Schlafprobleme.
Ja, die WHO hat es auch gelistet,
Einsamkeit. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber für die allgemeinen Schlaftherapien, da achtet man darauf und fragt das auch mit ab.
Ich weiß, dass ganz viele Regierungen Einsamkeit in ihre
Programmatik, aber in England zum Beispiel, da weiß ich es genau, da hat man sogar jemand dafür zuständig, es ist sogar Teil eines Ministeriums geworden.
Das Thema der Woche.
Herz und seine Messwerte. Wir arbeiten das Thema so ein bisschen in zwei Blöcken ab heute. Das eine ist Puls und HRV, also die Herzfrequenzvariabilität, die arbeiten ein bisschen näher zusammen, kann man so sagen. Mhm. Sind zwar unterschiedliche Dinge, aber die liegen näher beieinander. Und danach kümmern wir uns dann um den Blutdruck. Der hängt auch von den beiden etwas ab, aber der führt ein viel stärkeres Eigenleben, wenn man das mal so nennt. So, wie immer beginne ich dann gern mit ein paar einfachen Fragen. Was bestimmt denn die Pulsrate? Also nicht, was ist die Pulsrate, sondern was bestimmt die im Punkte unserer Gesundheit?
Was sie bestimmt? Also ich weiß nur, was sie ist. Das ist, wie schnell das Herz schlägt.
Ja, aber das hätte ich angenommen, dass das jeder weiß.
Okay.
Also was bestimmt die?
Die bestimmt uns. Was bestimmt die denn? Die bestimmt, dass wir leben. Ich meine, dass unser Herz schlägt, ist ja schon mal eine gute Sache.
Ja, also die bestimmt unsere Herzgesundheit oder auch und im erweiterten Sinne auch unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit.
Ah, okay, ja gut. Ja,
also je nach Wert bestimmt die das. Aber dieser Wert ist wichtig, um daran zu sehen, wie gesund ist unser Herz, / unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit. Nachhängig.
Ja. Deswegen macht es auch immer Sinn, jemanden Puls zu messen, wenn irgendwas ist, wenn der dir komisch blümerant vorkommt. Als erstes Puls messen.
Genau. Ja. Der zweite Teil, was bestimmt denn der Blutdruck?
Der Blutdruck?
Nicht, was das ist, das machen wir gleich nochmal in Ruhe, aber was bestimmt der?
Ja, der bestimmt genauso unsere Gesundheit.
Aber welche?
Die Gefäßgesundheit wahrscheinlich.
Richtig. Die Gefäßgesundheit. Und dann natürlich auch nachrangig die Gesundheit des gesamten Herz-Kreislauf-Systems.
Ja.
Aber wenn du die jetzt ein bisschen unterscheiden willst, das mache ich ja immer so gerne, ein bisschen streng unterscheiden, alles hängt ja immer miteinander zusammen. Aber wenn du sagst, hey, erstrangig, zweitrangig, dann ist das eben mit dem Blutdruck jetzt eher das Gefäßsystem, wenn das andere eher auf das Herz achtet. Ja, und dann, was bestimmt dann also unsere Herzfrequenzvariabilität, HRV?
Ich Die bestimmt wahrscheinlich auch unsere Gesundheit irgendwie, den Zusammenschluss von all dem.
Die meisten kennen den Wert ja gar nicht. Höchstens, wenn die Leute Schlaftracking machen, da ist das ein sehr bekannter und moderner Wert, weil über diesen Wert HRV, ja, was ist ja die Herzfrequenzvariabilität, kann ich auch messen, wie gut war die Schlafqualität. Das ist also wirklich ein Messwert für die Güte einer Schlafqualität. War der gut, habe ich auch besser geschlafen. Das nächste ist, es ist auch ein Langzeitwert für das Herz. Nicht so spontan wie die beiden anderen Werte. Und es zeigt uns auch eine Form der Stressresistenz an.
Ah, okay.
Und es ist auch ein Wert für unsere Anpassungsfähigkeit.
Aha.
Ja. Okay. So, das ist also ein sehr komplexer Wert. Aber ein Wert, der immer moderner wird und auf den immer mehr geachtet wird. Ja, wenn ich beim Schlafen früher für mich Puls das Nonplusultra war, also der Blutdruck war störend, da musste man dran, klar, aber der Puls war immer ganz ist maßgeblich, damit ich gut einschlafe. Aber als Ergebnis des Gesamtschlafs ist dann der HRV-Wert besser oder wichtiger zu betrachten.
Ja, und für die Gesundheits-Apps im Allgemeinen scheint der Wert auch immer wichtiger geworden zu sein, weil der ist standardmäßig einfach auch als eigene Kachel bei Apple Health zum Beispiel dabei ist und bei Android wahrscheinlich genauso.
Genau.
Einmal für Sie zusammengefasst.
Was umfasst denn alles unser Herz-Kreislauf-System? Wir haben das ja gerade dreimal angesprochen. Also alles hatte ja seinen Schwerpunkt, aber insgesamt läuft es ja immer auf das Herz-Kreislauf-System aus. Und da will ich einfach nur mal kurz auflisten, was ist denn alles so Teil unseres Herz-Kreislauf-Systems?
Ja, die Venen, die Arterien, unser Herz. Und die Lymphe spielt wahrscheinlich auch mit rein?
Nicht, das Herz würde ich jetzt nicht so sagen.
Ah, okay, ja gut.
Nein. Also das waren, also das erste ist natürlich Herz, dann Arterien, Venen hast du schon genannt, also die Gefäßsysteme. Dann gibt es noch die Kapillaren, die werden immer häufig vergessen. Das ist dann ja weder die Arterien noch die Venen, das sind ja die Verzweigungen.
Ja.
Das eine ist ja der Zulauf, das andere ist der Ablauf und die Kapillaren sind noch die Verzweigungen, die dann tiefer in die Organe hineingehen und auch tiefer in das Muskelgewebe hineingeht. Und dann haben wir noch eins, darüber haben wir schon irgendwie auch gesprochen, beim Thema Leber, das ist das Blut.
Ja, oh Gott, ja natürlich. Wieso habe ich das Blut nicht genannt? Das ist das Offensichtlichste.
Ja, weil ich kann ja auch gute Blutwerte haben und schlechte Blutwerte. Und das ist dann auch Teil des Herz-Kreislauf-Systems.
Ja. Genau.
So, wir wollen die einzelnen Themen jetzt nicht genau so besprechen, aber es ging mir nochmal darum, dass man weiß, hey, was ist denn das insgesamt? Und wenn wir jetzt davon sprechen, wir haben diese Messwerte, dann erinnern wir uns darum, dass wenn wir dann über die Pulsrate sprechen, dann geht's eher um das, wie schlägt das Herz. Ne? Und wenn wir über den Blutdruck sprechen, wie instand gehalten sind unsere Gefäßsysteme, also Arterien, Venen und im weitesten Sinne auch die Kapillare. Und wenn wir über die Herzfrequenzvariabilität sprechen, dann ist es eher ein Zusammenspiel von allem dem, zusammen mit unserem Nervensystem. Hm. Ja, das spielt da ja ganz stark mit rein. Wenn wir jetzt über das Blut sprechen, dann hat das ja nochmal seine eigenen Nährstoffwert. So, und da ist dann ja die Verdauung nochmal komplett wichtig und auch unsere Lunge.
Eigentlich hätten wir es wissen müssen.
Puls, / Herzrhythmus. Also, genau genommen ist das ja die Frequenz pro Minute. Ja, also der Normwert oder der normste Wert beim Herz sind ja 60 Schläge pro Minute. Das ist ja quasi so eine Art Richtwert, wie 60 Sekunden in der Minute haben wir 60 Schläge in der Minute. Irgendwo so in der Mitte stehen, ohne zu nennen, was das jetzt von genauer Wert ist. Also wie häufig in der Minute schlägt unser Herz? Zack, das ist dann halt die Herzrate.
Ja.
Wenn ich sage Puls, dann sagen immer alle, ja, dann weiß ich, was das ist. Das sind diese 60 oder 70 oder 80. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Puls ist ja nur das Anlegen. Ja, das heißt, habe ich einen Puls? Wo ist der Puls zu messen? Wenn ich sage Herzrate, dann ist es tatsächlich diese Taktrate. Ja, wenn ich aber sage Herzrate, dann sagen immer alle, was meinst du denn da?
Ach so, ja.
Und wenn ich sage Herzfrequenz, dann sind alle durcheinander, was genau Frequenz ist.
Ja, und vor allen Dingen Herzfrequenzvariabilität.
Ja, so, also, deswegen kommen alle sehr gut damit aus, wenn du sagst, ey, wie ist dein Puls? Da wissen alle sofort, was da gemeint ist.
Was gemeint ist. Der Puls ist aber nur das, was ich abnehme am Handgelenk oder sonst wo. Mhm. Und die Herzrate ist, wie oft schlägt mein Herz in der Minute. Okay, genau. Verstanden.
So, wie können wir das messen?
Ja, entweder mit Finger, also auf keinen Fall den Daumen, weil der hat einen eigenen Puls, also die Finger auf das Handgelenk legen, oder die ganzen modernen Uhren machen das ja auch, was ich sehr erleichternd finde.
Ja, das ist natürlich extrem erleichternd.
Ja.
Wenn man das wirklich von Hand macht, dann legt man ja so die drei mittleren Finger eher auf und sucht dann seinen Puls am Unterarm. Und dann empfehle ich auch immer nur 15 Sekunden zu messen und dann nimmt man es mal 4.
Ja, genau. Ja.
Sonst dauert es ja zu lang, weil bei einer Minute, dann ist es schon fast eine Mentalübung.
Ja.
Und verlieren die Leute ihren Fokus.
Ja,
nach 35 Sekunden zählen sie nicht mehr.
Wir haben es auch so auch in der Schule gelernt, 15 Sekunden zu messen und mal 4 Minuten zu nehmen.
Ja, und sonst ist es ja super mit den heutigen Uhren. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Puls zu messen, also auch beim Sport, da hatte ich damals noch diese Uhren, oder die man auch am Fahrrad montieren konnte, wo man den mit dem Brustgurt getragen hat.
Ja, genau. Mit dem Brustgurt. Konnte man auch mit Schwimmen gehen.
Die Firma ist ja weltberühmt geworden. Also es war ja eine marktführende Firma.
Ach so.
Die will ich jetzt aber gar nicht nennen. Und jetzt ist es ja Schwerpunkt abgelöst worden von den Smartwatches, die das ja jetzt auch super machen.
Ja.
So, wer regelt denn im Körper den Puls?
Ja, das Herz.
Ja, aber genauer.
Noch genauer, wer denn außer dem Herz? Ja, meine ganze Physiognomie, also mein Nervensystem, mein Gehirn.
Ja, also das ist, ich meine, das war eigentlich nur ein bisschen zum Ärgern, habe ich es gefragt. Also natürlich ist es irgendwo das Herz, aber das ist der Sinusknoten.
Der Sinusknoten, ach ja, mein Gott.
Ja, das ist der Taktgeber für den Sinusrhythmus.
Ja. Das ist tatsächlich ein elektrischer Impuls, oder?
Genau. Ja. Genau. Aber an der Stelle brechen wir das ab, sonst wird es zu weit schweifend. So, und der Herzrhythmus im Schlaf, wie hängt denn das wohl zusammen?
Da wollen wir möglichst, dass der niedrig ist.
Ja, also es geht da um die Herzfrequenzabsenkung.
Ja.
Ja, auch bei vielen Apps wird die auch angezeigt. Ja, dann muss man sich ein bisschen weiter wühlen. Das Ziel ist eigentlich, dass man, ich habe ja über den Tag einen Durchschnittspuls. Ja. Und von diesem Puls, den ich so am Tag während des Lebens habe, ich nenne es immer extra nicht so spezielle Ausdrücke, soll der dann um 20% absinken. Und alles und jede Sekunde, die unter 20% liegt, die wird dann gecountet. Und wenn ich da auf 100% komme, dann ist es perfekt. Ah. Normalerweise schaffe ich das in den meisten Nächten, dass 100% in der Nacht der Puls um 20% niedriger ist als der Tagespuls.
Ja.
Oder der Tagesruhepuls, je nachdem, wie man das jetzt nennen will. Nicht nach so einem Abend wie gestern Abend. Da hat es dann etwas länger gedauert.
Ja.
So, weil man eben davon ausgeht, wenn er sich um 20% abgesenkt hat, dann komme ich auch in den sehr guten Schlaf.
Ja.
Andererseits senkt der Schlaf den Puls ab. Ich muss aber auch wiederum einen niedrigen Puls haben, damit ich wieder gut einschlafen kann. Also es hängt ja stark miteinander zusammen. Also das Ziel ist 20% Absenkung. Dieser Schlafpuls befindet sich dann, sagen wir mal, bei normalen und gesunden, durchschnittlich trainierten oder etwas mehr trainierten in der Nacht, sagen wir mal, zwischen 50 und 60.
Ja.
Bei Marathonläufern und Triathleten ist das dann irgendwo zwischen 40 und 50.
Ja, viel niedriger, ja.
Viel niedriger, ja. Das muss man aber gar nicht anstreben, wenn der Puls, ich brauche schon einen Puls von 50, 51, 52, damit ich einen erholsamen Schlaf hinbekomme. Das muss aber nicht für jeden sein, weil wenn jemand einen höheren Puls im Durchschnitt hat, kann es sein, dass er mit 58 schon perfekt schläft.
Mhm.
Ja? Und der super durchtrainierte Marathonläufer, der dann vielleicht einen Schlafpuls hat von 43, der braucht dann seine 48, um gut zu schlafen.
Ja.
So. Aber das geht, ist auf jeden Fall irgendwie ein Wert unter 60. Ja, sagen wir mal zwischen 50 und 60. Dann haben wir den Ruhepuls des Tages. Das ist dann der Puls, wo ich eigentlich nichts tue. Der liegt jetzt irgendwo zwischen 60 und 80.
Ja.
Ich sitze, stehe, mach nichts. Wenn ich schon in einem Meeting bin oder jetzt hier einen Podcast aufnehme, kann es sein, dass der dann schon vielleicht höher geht, wenn man dann erregt ist oder über irgendwas nachdenkt. Aber 60 bis 80, je nach Mensch. Der eine hat einen Ruhepuls von 60, der andere von 80. Wenn ich dann 20% abziehen will von 60, brauche ich ja 12 weniger.
Ja.
Ne, dann bin ich ja schon bei 48. Das heißt also, wenn mein Ruhepuls am Tag 60 ist, brauche ich einen Schlafpuls von 48.
Verstehe, ja.
Dann gibt es den Aktivitätspuls, der liegt dann jetzt, sagen wir mal, zwischen 80 und 100. Das ist der, ich stehe. Ich rede gerade. Ich nehme einen Podcast auf. Ja, ich koche. Sagen wir mal so, das ist jetzt ein Puls zwischen 80 und 100.
Ah ja, gut.
Und danach kommen die ganzen, ja, kommt der Sportpuls.
Ja, genau.
Und die hatten wir aber alle schon mal durchdekliniert. Ja. Und deswegen wiederhole ich das nicht. Das ist die Folge zum Ausdauertraining und auch zum Laufen. Ich glaube, das haben wir eine kombinierte Folge gemacht. Laufen und Ausdauertraining. Und dort haben wir mal über die einzelnen Pulssegmente gesprochen.
So. Genau.
Eben ab 100 als Faustformel. So.
Ja.
Und das sammelt eine gute Pulsuhr oder eine gute Smartwatch während des Tages komplett alles ein, bildet einen Durchschnittswert und dann muss ich von diesem Wert abweichen. Der Trick ist natürlich, wenn ich 2-3 Stunden Sport gemacht habe, dann geht ja der Puls sehr weit hoch. Das erhebt natürlich auch den Durchschnittswert hoch und dann ist es viel leichter, dann abends in die Absenkung zu kommen.
Ja.
Weil ich ihn ja durch den Sport hochgetrieben habe. Aber es wird trotzdem auch so gewertet, weil gerade diese Differenz ist so gut, dass ich den Puls mal hochjage und dann auch wieder runterkommen lasse.
Übung macht den Meister.
Was kann ich für meine Pulsrate tun?
Genau, Ausdauertraining, den Puls auch mal hochjagen.
Abwechslungsreiches Ausdauertraining, aber Krafttraining gehört auch dazu. Weil wenn ich ja Krafttraining ausübe, habe ich ja eine andere Belastung auf das Herz und das jagt auch schon mal meinen Puls hoch.
Und auch das Vorhandensein von gut trainierten Muskeln, ist das auch gut für den Puls?
Das ist eher gut für den Stoffwechsel.
Ah, okay.
Ja, aber trotzdem müsste der Körper wahrscheinlich mehr arbeiten, aber das würde ja darauf schließen, dass dann der Puls höher wäre. Aber andererseits geht er ja wieder runter, wenn ich trainierter bin. Also das würde ich jetzt mal so nicht sagen.
Hm.
Was kann ich noch machen für eine gute Pulsrate, ist Stressreduktion.
Hm.
Mit Stress fährt ja der Puls hoch. Ne? Der geht mit der Puls, kennt ja jeder das Sprichwort. Ja? So, also auch zum Thema Stress hatten wir schon 1-2 Sendungen. Vielleicht nicht zu 100% zum Thema Stress, aber irgendwie im erweiterten Sinne haben wir über Stress gesprochen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Stressreduktion, also damit meinte ich eher Stressvermeidung oder den besseren Umgang mit Stress. Und wenn das alles nicht hilft, ja, dann kommen halt die berühmten Atemübungen und die Meditation ins Spiel.
Oh ja, stimmt, Meditation.
Ja, Atemübungen sind ja auch teilweise Meditation. Aber es gibt Atemübungen, die kann ich spontan sofort machen und die wirken schon nach 15 Sekunden.
Ja.
Ja, das ist ja dieses Einatmen, Anhalten und dann langsam Ausatmen. Da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Die kann ich einfach mal einstreuen. Da würde ich gar nicht sagen, das ist jetzt noch großartig Meditation.
Das ist ein kleines Cardio-Training, hast du mal gesagt, oder? Mhm.
Ja, genau. Genauso gut wie auch mal Luft anhalten.
Ja.
Und dann Nase zu halten und eine Strecke von 10, 20 Meter laufen.
Ah, okay. Ja,
das ist dann richtig anstrengend und vor allen Dingen ungewohnt. Und das, da freut sich dann eben auch unser Herz-Kreislauf-System als Übung. Ja, und das, was es besonders freut, ist ausreichend viel schlafen.
Mhm.
Ja, also wir brauchen einen guten oder niedrigen Puls fürs bessere Schlafen. Aber wenn wir gut schlafen, fährt auch der Puls weiter runter. Dadurch hat das Herz auch mal eine echte Erholungszeit. Und wenn wir schlafen, sorgt es für all jene Prozesse, die uns auch am nächsten Tag bessere Herzwerte bescheren.
Ja.
Ja, jetzt kann man sich darüber streiten, was das Wichtigste wäre. Ja, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass Schlafen immer wichtig ist und wir das mal ein bisschen außen vor nehmen, ist es schon die Reihenfolge gewesen, dass ich Bewegung und Sport brauche. Ja, dann Stressreduktion und dann die Atemübungen.
Ja.
Wenn man sagt, Puls ist der Schwerpunkt.
Wenn wir das gewusst hätten.
Die Herzfrequenzvariabilität. Was ist das?
Gute Frage. Ich habe jetzt aktuell sogar die Kachel aufgeschlagen von Apple Health auf meinem iPhone und ich verstehe diesen Satz nicht, der erklärt, was das ist.
Lies ihn mal vor, mal interessant.
Die Herzfrequenzvariabilität ist ein Maß für die Veränderung der Zeitintervalle von einem Herzschlag zum nächsten. Ich kapiere das nicht.
Ist ja,
ein
aber es ist rein theoretisch richtig erklärt.
Ja, aber ich verstehe, ein Maß für die Veränderung der Zeitintervalle von einem Herzschlag zum nächsten. Was denn für Zeitintervalle zum einen?
Also ist ja so, wenn das Herz 60 Mal in der Minute schlägt, dann ist der Abstand dazwischen aber nicht immer gleich.
Aha.
Ja, also, so, das heißt, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt 4 Herzschläge und dann strenge ich mich gerade eben an. Muss mich jetzt gerade anstrengen, dann wie stark kann jetzt das Herz das anpassen von einem Schlag zum nächsten? Also wie anpassungsfähig ist mein Herz, nicht die Taktrate anzupassen, das wäre dann wieder falsch ausgedrückt, sondern jetzt ist der Intervall so und so viel Millisekunden
Ja.
Wieder die gleiche Millisekunde, die gleiche Millisekunde. Und jetzt strenge ich mich ein bisschen an und dann kann ich zwischen dem einen und dem nächsten Herzschlag so viel schon dazulegen. Ein anderer Ausdruck ist die Varianz an Zeit, also die Unterschiedlichkeit an Zeit zwischen zwei Schlägen.
Verstehe.
Wie variantenreich kann das bei dir sein? Und wenn das sehr linear und monoton ist, wird das ja eigentlich gut klingen, aber das ist gar nicht gut.
Ach Gott sei Dank, weil das ist eine ganz krasse, meandernde Kurve bei mir.
Ja. Also, je höher der Wert, desto schneller reagiert dein Herz auf äußere Einflüsse. Und zwar bei Sport und auch bei Stress. Mhm. Ja, das heißt also, wenn die Frequenzvariabilität nicht so gut ist, geht man auch bei Stress schneller hoch oder ist auf Zinne oder was auch immer. Ja? Das heißt also, wie schnell kann das Herz das managen? Und wenn der Wert niedrig ist, dann habe ich also eine sehr langsame Anpassungsfähigkeit.
Ja. Okay. Also bei mir ist es heute 42 Millisekunden. Das ist doch eigentlich total super. Das ist doch ganz schnell. Also ist es nicht je kleiner der Wert, umso besser?
Nein, umso höher. Ich sage mal so die Grenzen. Also der Grenzwert des okay. Okay ist ab 30 und es geht bis 120.
Ja.
So, über 120 macht auch keinen Sinn. Das Optimum liegt in der Mitte zwischen 30 und 120. Dann sagen viele, zwischen 50 und 90 ist super. Es sollte mindestens 30 sein. Und das alles ist der wichtigste Wert. Es sollte mindestens 30 sein. Und wenn der Wert unter 30 ist, dann muss ich was für mein Herz tun.
Ah, okay. Ja, ab und zu ist es auch über 50 bei mir. Aber ich verstehe das immer noch nicht, weil 42 Millisekunden, dass mein Herz innerhalb von 42 Millisekunden umschalten kann, klingt doch viel besser, als dass es 130 Millisekunden braucht.
Also bei der Herzfrequenzvariabilität, das ist ja die Variabilität, um wie viel Menge mein Herz zwischen zwei Schlägen die Geschwindigkeit ändern kann. Und wenn das höher ist, kann es ja mehr an Geschwindigkeitsvarianz einbauen. Wenn ich nur einen Wert von 30 habe, kann es nur einen Unterschied zwischen zwei Schlägen machen von 30 Millisekunden. Wenn ich 90 schaffe, ja, ich habe eine längere Bandbreite. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt nervös werde, habe ich eine größere Spannbreite, bis der nächste Herzschlag kommt. Jemand, der eine niedrige Spannbreite hat, bei dem schlägt es ja sofort.
Ah, der hat ganz kurze Zündschnur sozusagen. Okay.
Ja, genau, genau. So, und deswegen darf man jetzt nicht sagen, wie schnell hat er das nächste Herzschlag erreicht, sondern wie lang ist die Varianz. Deswegen hatte ich es am Anfang ja gesagt, das ist ja die Varianz zwischen zwei Herzschlägen. Und wenn die breit ist, habe ich mehr Spielraum, um auf etwas zu reagieren.
Ja, krass. Und an meiner, ich habe mir jetzt mal die Monatskarte aufgeschlagen von der Herzfrequenzvariabilität und man sieht ganz genau, wann wir das Hündchen haben, weil an den Tagen ist meine Herzfrequenzvariabilität immer über 50.
Ja.
An den also anderen Tagen unter 50.
Wenn ich wirklich 18 Loch Golf gespielt habe und 5 Stunden über den Platz gelaufen bin,
ja,
und viel am Licht war und es also quasi ein optimaler Tag ist am Wochenende, dann habe ich nachts Werte, oder wenn ich am nächsten Morgen aufwache, dann steht da plötzlich 90, 95.
Krass.
So. Und dann wird ja auch bei einigen Apps das mit in das Befinden hineingerichtet. So besser die Herzfrequenzvariabilität, so besser ist dein Befinden. Wenn es aber dann stressige Tage gibt, zu denen man dann nicht, also wenig Sport gemacht oder gar keinen Sport und meinetwegen im Zug gesessen hat, nach Berlin gefahren ist und wieder zurück, und dann leidet das direkt. Ja.
Ja.
Obwohl man trotzdem sagt, dass das zu verbessern ist nicht so ein spontaner Wert. Das heißt, das zeigt eher auch so eine Tendenz an. Du hast ja immer Kurven, die Kurven gehen ja rauf und runter und das hängt ja vollkommen davon ab, misst du das jetzt heute Morgen, direkt nach dem Aufstehen, beim Sport, nach dem Sport, das ist also alles gar nicht so einfach.
Ja.
Da ist auch eher wichtig, so an der Tendenz zu arbeiten. Wichtig ist, dass es über 30 kommt und wenn er dann 50 erreicht hat, ist das schon vollkommen gut und 90 meinetwegen auch.
Super, ja, stimmt. Ich hab jetzt mal den Tageswert aufgeschlagen. Als ich Yoga gemacht habe, war deutlich über 50.
Ja.
Ja, gut.
Jetzt die Frage, die wir übersprungen haben, wie misst man das eigentlich? Am genauesten misst man das eigentlich mit dem EKG. Weil dann habe ich ja dann diese Ausschläge runter und dann kann ich genau die Abstände dazwischen messen und wie variabel ist das dann? Und wenn ich dann bei dem EKG den Patienten vielleicht auch nochmal unter einer Belastung setze, ihn vielleicht nerve, irgendwelche emotionalen Fragen stelle, kann ich sogar sehr viel damit rausfinden. Das schaffe ich dann mit der Uhr nicht. Ja? und die Uhr misst ja nicht richtig aus, sondern die Uhr macht das ja mit diesem PPG-Verfahren.
Genau.
Ja, das die ist steht, ja so ein,
ja, dass sie das auf basierend auf den Standardabweichungen von dem Herzfrequenzsensor gemessen wird.
Ja, und das ist ja Infrarotmessung. Das ist nicht so hundertprozentig genau wie ein EKG, aber schon gar nicht schlecht. Mhm. Und es spielt ja auch keine Rolle, ob jetzt wirklich meine Herzfrequenzvariabilität 90 ist oder 80 oder 100. Entscheidend ist, dass meine Uhr meinetwegen 90 misst und ich dann weiß, würde sich das langsam auf 70, 60, 50 bewegen, müsste ich was tun. So, es kommt ja immer wieder auf die eigene Tendenz mit deiner Uhr an. Es geht ja nicht um den Absolutwert. Wenn du siehst, es wird immer schlechter und ich mache alles und es wird nicht besser, dann geht man halt mal zum Arzt.
Okay, verstehe.
Aber ist ein noch in der Breite der Bevölkerung doch komplett unterschätzter Wert.
Ja, total. Ich glaube nicht, dass irgendein Arzt, den ich kenne, das sich damit auseinandersetzt.
Ja, ein Kardiologe schon.
Okay, gut.
So, und ein Sportmediziner erst recht und der Schlafmediziner erst recht, weil das ist quasi der Wert für den Schlafmediziner.
Ja.
Ja, der sagt dann, also das ist mein wichtigster Wert, danach kommt der Puls, danach der Blutdruck. Währenddessen beim Hausarzt vielleicht der Blutdruck der wichtigste Wert ist. Für die Schlafqualität bestimmt ist dann tatsächlich, wenn ich morgens einen hohen HRV-Wert ablesen kann von der Uhr, dann war das auch ein besserer Schlaf.
Ja. Ja,
und wenn die Herzfrequenzvariabilität, und das macht ja zumindest jetzt meine Uhr mit meiner App so, die misst das ja explizit, wenn du aufwachst. Da sagt sie, komm, dann messe ich mal eben den Wert. Weil das bestimmt dann ja mein Befinden.
Ja.
Weil wenn ich eine hohe Frequenzvariabilität habe, dann komme ich auch mit allen Dingen gut zurecht. Ja, und damit wird auch meine Belastbarkeit an einem Tag höher sein.
Ist das wirklich euer Ernst?
Was kann ich denn jetzt tun für bessere HRV-Werte?
Mehr spazieren gehen, mehr laufen, mehr Krafttraining, Sport treiben, Bewegung, frische Luft.
Ja, alles das. Aber wenn wir sagen, hey, das ist mal so richtig und wir wollen explizit auf das Thema einzahlen, dann ist es Eisbaden.
Ach, echt?
Kalt duschen. Kälteapplikationen.
Okay.
Ja, das heißt, so wie ich bei den Atemübungen die Herzfrequenz trainiere, kann ich mit diesem Eisbaden und kalt duschen.
Ja.
Und auch Sauna, aber Sauna jetzt nicht so gut wie beim Eisbaden, explizit meinen HRV-Wert trainieren. Sonst gelten natürlich alle anderen Dinge, die du schon aufgezählt hast. Neben Meditation, Stresstraining, wird mir noch das Intervalltraining fehlen.
Ja.
Da geht es nicht um das monotone Training, sondern um das Intervalltraining.
Ja, genau, das soll sowieso das Gesündeste sein. Ne?
Das beschäftigt alle.
Blutdruck, also die Gefäßgesundheit.
Und schon wieder wurde eine Folge viel zu lang. Deswegen unterbrechen wir hier. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Herzfrequenzvariabilität. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.